Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche.
Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sebastian Ahlt.
Und mein Name ist Rainer Henrich. Heute wollen wir uns mit dem Thema Mitarbeitergewinnung beschäftigen. Aus meiner Sicht ein doch oft falsch eingeschätztes Thema. Man erlebt viel Herausforderungen als Unternehmer in der Pflege, sich diesem Thema zu stellen und den richtigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu finden. Und es ist sicherlich eine Herausforderung, hier die richtige Strategie zu finden. Und ich bin sehr froh, dass du heute wie immer, aber heute besonders dabei bist, weil wir haben uns eben mal ein bisschen vorgesprochen, weil ich da sehr unsicher an dem Thema bin, weil ich keinen Pflegedienst habe. Ich bin zwar auch Unternehmer, aber ich stelle anders Mitarbeiter ein als du. Und mich hat das in einem Vorgespräch schon fasziniert, auf welche Punkte du Wert legst, um mal so ein bisschen neugierig auf unseren Podcast zu machen. Obwohl ich mit so vielen Unternehmern zu tun habe, hast du mir Dinge heute erzählt, auf die wir gleich eingehen werden, die mir gar nicht so bewusst waren. Und ich finde das sehr interessant. Und ich glaube, das wird ein sehr spannender Podcast, wo viele gar nicht mit rechnen und denken vielleicht allgemeines Blablabla. Ich finde das nicht. Wie erlebst du dieses Thema, wenn du das im Vergleich siehst? Du hast ja irgendwann mal angefangen, hast ein Unternehmen aufgebaut, warst unerfahren als Unternehmer und hast dann angefangen, dich zu professionalisieren, bist jetzt sehr viele Jahre auf dem Markt als Pflegeunternehmer. Wie würdest du die Situation beschreiben? War das noch vor vielen Jahren leichter, einen Mitarbeiter zu gewinnen? Ist es jetzt schwieriger? Oder liegt es einfach an der Art und Weise, wie du an das Thema herangegangen bist? Erstmal so einen allgemeinen Einstieg in das Thema hier zu finden.
Oh, das ist eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Was man sagen kann, ist, man unterschätzt das Thema schnell. Also man muss da schon eine gewisse zeitliche Ressource reinsetzen, damit das Ganze nicht ins Hintertreffen gerät, weil das ist ein Dauerprozess. Mitarbeitergewinnung ist definitiv ein Dauerprozess, der auch mit Marketing verbunden ist. Und das Positive an dem Marketing ist, das ist auch gleichzeitig Kundenmarketing.
Okay.
Durch deine Außendarstellung. Das fängt natürlich an, ich muss mir erstmal Gedanken machen, Ausschreibungen.
Wo mache ich diese Ausschreibung?
Genau,
das ist meine erste Frage. Meine Kunden fragen mich das. Herr Henrich, wo soll ich nach Mitarbeitern suchen? Das ist immer so eine Frage, die sehr oft
ganz,
bekomme.
Ganz klar vorneweg, es ist alles mitzunehmen, was kostenlos ist. Alles mitnehmen, das fängt schon an, dass du, wie es viele machen, irgendwas an- oder ins Auto reinlegst, um Leute dazu zu ermuntern, dass sie dich ansprechen.
WhatsApp-Status,
natürlich. Aber der Klassiker, die Grundbausteine, würde ich hier sagen, das ist ein Account in der Jobbörse von der Arbeitsagentur. Das ist schon mal das absolut Grundlegende überhaupt. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, was sich da alles verändert hat in den letzten Jahren. Und auch Kleinanzeigen, das damaliges eBay-Kleinanzeigen hieß es, bis die Norweger es übernommen und gekauft haben.
Ja.
Das haben auch ganz viele nicht auf dem Schirm. Aber Kleinanzeigen, einfach eine Anzeige rein. Hier, jobfrei, also ist gar nicht mal so uneffektiv.
Also ich nutze ja sehr viel Indeed und bin da sehr zufrieden mit. Es ist eben kostenpflichtig.
Da zahlst du
25 bis 50 Euro am Tag, aber ich habe da tolle Mitarbeiter gefunden, muss ich sagen. Mhm. Also für eine Pflegedienstleitung habe ich das neulich dem Kunden empfohlen. Der hat da wirklich eine gute Pflegedienstleitung gefunden. Also man auch solche Sachen gibt es.
Ja, da habe ich leider zu viel Mediamarkt gehört. Ne? Geiz ist geil.
Also beide Seiten. Ich will nur, dass beide Seiten.
Gar keine Frage. Weil die Kosten im Mitarbeiterrekrutierung, die können ganz schnell ausarten.
Ja.
Das ist allgemein, wo du Werbung machst, das kann ganz schnell viele Nullen haben. Und da muss man vorsichtig sein. Also wichtig ist erstmal, dass man hier eine Routine reinkriegt. Wirklich, es ist ein Dauerprozess. Ganz, ganz wichtig, dass man hier Ausschreibungen am Laufen hat, damit man auch vielleicht einfach mal eine Auswahl hat. Das ist ja das Nächste, wo wir heute sind. Man hat als Arbeitgeber in der Pflegebranche keine wirkliche Auswahl mehr. Man kann nicht auswählen.
Und das ist der Ursprung für viele Probleme.
Absolut.
weil die Haltung des Unternehmers ändert sich dadurch, dass ich weniger Auswahl habe. Und der Mitarbeiter weiß das auch. Ich finde das ja erstmal grundlegend gut, dass die Fachkraft oder der Pflegehelfer, Pflegehelferin ja schon auch ein Bewusstsein haben darf, ich bin was wert und ich sehe mal, ob der Mitarbeiter das weiß und ob der das auch schätzt an mir. Also das mal aus Sicht, wir haben ja auch vielleicht Kunden hier, die zuhören, die vielleicht mal unsere Kunden werden wollen, also irgendwelche aus der Pflege, die das vielleicht später mal machen wollen. Und das ist natürlich für euch, die uns jetzt hier zuhört, eine tolle Sache, aber für den Unternehmer, der viele Aufwand und viel Kosten hat mit dem Prozess der Mitarbeitergewinnung, ist das schon eine sehr starke Herausforderung.
Ja, also, um mal ein bisschen Leitfaden reinzukriegen, Ausschreibung, damit fängt die ganze Geschichte an. Wo die Ausschreibung stattfinden, Jobbörse, Zeitung war früher auch gar nicht schlecht.
Kostet aber viel.
Kennst du das auch noch?
Ja, natürlich.
Ja.
Ich habe die ersten Berater auch darüber besucht. Mir ist das bekannt.
Ja, dann kommt das Auswahlverfahren, die Terminvereinbarung, bis hin zu dem Gespräch an sich. Alles schwierige Prozesse, wenn man es mal, und zeitraubende Prozesse, wenn man das Ganze mal so sieht. Aber bei der Ausschreibung, da hat man ja schon unglaublich viele Hürden, die man nehmen muss. Ne? Welche Artikel muss ich hier verwenden? Da fängt es schon an. Man darf sich nicht als junges Unternehmen bezeichnen. Das ist auch wieder etwas, ein Kriterium, was komplett rausgeboxt wird.
Wie ihr wisst, mache ich sehr viel Gründungsberatung und diese Jungunternehmen, die haben da echte Herausforderungen mit. Ja, wenn ich mich etabliert habe als Pflegedienst, und das möchte ich kurz einwerfen, du bist jemand, der schon lange auf dem Markt ist, ist das für so einen Jungunternehmer ganz schön herausfordernd. Ja, weil er muss eine Menge mehr tun, dass er das Vertrauen gewinnt bei seinem zukünftigen Mitarbeiter, auch bereit ist, dass er sich bei ihm einstellt.
Ja, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass es auch ganz klar hier einfach eine Auflage ist. Wenn wir jetzt mal das Portal der Jobbörse nehmen, du darfst dich nicht als junges Unternehmen bezeichnen. Großartig, das wollen die da nicht haben. Dann kriegst du die Ausschreibung gecancelt.
Nein, aber der zukünftige Mitarbeiter, der kann das doch erkennen. Ja, wie lange bist du auf dem Markt?
Der kann das erkennen, ja. Wenn er das erkennen möchte. Du kannst ja froh sein, wenn du jemanden anhand seiner Bewerbung einlädst und der weiß, wo du bist, wo deine Firma sitzt. Weil oft kommt dann die Frage, wo muss ich denn hinkommen?
Ja.
Bei größeren Betrieben, die mehrere Filialen haben, okay, kann man es nachvollziehen, aber in der Regel informiert man sich über ein Unternehmen und da hast du ja schon deine Auswahl, die du treffen kannst, wenn jemand sich hier null engagiert und mal Mühe gibt, nach deinem Unternehmen sich zu erkundigen. Ne? Ob es da noch weitere Filialen gibt. Oder was steht denn in der Stellenausschreibung oder in der E-Mail, in der Signatur, die du ihm hast zukommen lassen oder ihr eher gesagt meistens?
Ich habe bei meinen Bewerbungen immer wieder mal erlebt, wenn ich dann telefoniert habe, wer waren Sie denn nochmal gewesen? Ich habe mich auf so viele beworben. Oh. Und dann darfst du nochmal als Arbeitgeber erzählen, wo der eigentlich sich jetzt gerade befindet im Gespräch.
Anstrengend.
Und ich lege dann meistens relativ schnell auf, weil mit so jemand möchte ich persönlich nichts zu tun haben.
Nein, das ist genau wie Bewerbungen, die du zugeschickt bekommst mit ich bewerbe mich also als Pflege. Dienst, die du zugeschickt bekommst, ich bewerbe mich auf die Stelle als Mechatroniker.
Aber hier passiert jetzt was ganz Spezielles. Man ist sehr bereit, als Pflegeunternehmer dann den Kompromiss einzugehen, weil man endlich froh ist, jemanden gefunden zu haben. Und dann wird man sofort wieder enttäuscht und macht schon wieder das Gleiche.
Genau. Ah,
wie so ein Teufelskreis ist das.
Ja, genau, das ist es, richtig. Ja, also gehen wir mal einfach, du hast die Ausschreibungen jetzt gemacht und dann gehen wir mal mögliche Bestsituation, ein Auswahlverfahren schon im Vorfeld anhand, wie die Bewerbungen bei dir reinkommen. Wenn da einfach nur eine E-Mail kommt mit, ich stelle noch frei, ist schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ne? Das ganze Engagement dahinter hat auch nicht gerade viel Power. Die Auswahl kannst du ja nicht treffen. Das ist vorbei, die Zeit. Das ist ein ganz schwieriges Thema und es ist noch schwieriger im Hinblick darauf, dass wir hier eine Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen haben. Das könnten wir jetzt nochmal ausdehnen auf Führungszeugnisse und erweiterte Führungszeugnisse und meiner Ansicht nach müssten hier vielleicht auch psychologische Gutachten eigentlich mal erfolgen eigentlich in unserer Branche.
Das wäre aber dann schon fast wieder diskriminierend im weitesten
Das kann man, Sinne, man so sehen, wenn man seine Verantwortung im Blick auf die Schutzbedürftigen hat, dann sehe ich das anders.
Das Problem in der ambulanten Pflege ist ja einfach, dass ich jemanden beauftrage, unbeaufsichtigt, ja, nachdem ich mir so ein gewisses Bild von jemandem gemacht habe in der Einarbeitungsphase, dann alleine zu den doch schutzbedürftigen Kunden, die teilweise ja kognitive Einschränkungen haben, alleine hinschickst und du hoffst, dass alles gut geht.
Ja, genau, du hoffst. Du hoffst,
dass alles gut geht.
Du musst hoffen, weil du ja logischerweise den Leuten nicht hinter den Bildschirm gucken kannst. Ja. Ich habe auch schon Kriminelle eingestellt, ne, die mich hier einfach vorgeführt haben. Das ist passiert einfach nur mal, wenn du einfach nicht, wenn du einfach nicht gucken darfst. Ne, oder auch.
Und deshalb ist mein persönlicher Tipp als Berater in der Pflege, einen bewussten Vertraulichkeitscheck durchzuführen. Also, dass man wirklich sich Zeit nimmt und auch ein Verfahren hat bei dem Gespräch, dass es später bei einem Schadensfall auch nachweisbar ist, dass man diese Vertraulichkeitsprüfung, die darf man auch selbst definieren, aber man muss sie nachweisen. Das heißt, wenn man sie nicht nachweist, und da gibt es so ein paar Klassiker, die ich alleine letztes Jahr wieder erlebt habe, dass die Polizei kommt und führt Mitarbeiter ab, die eigentlich gar nicht examiniert sind, also die gar keine Fachkräfte sind, die mit gefälschten Zeugnissen eingestellt wurden. Und da hat sich die Frage dann aufgestellt, ja, hätte das die Pflegedienstleitung oder der Inhaber, Inhaberin sehen können? Ja, da habe ich mich sehr intensiv mit auseinandergesetzt, ein sehr spannendes Thema, weil wenn die jetzt wirklich gefälscht sind, also ich war dann der Meinung, nachdem ich lange recherchiert habe, das kann nicht die Aufgabe des Unternehmers sein, aber man kann sich wenigstens das Original zeigen, das ist auch ein bewusster Vorgang, also man will das Original oder ein beglaubigtes wenigstens sehen, also ein das nicht beglaubigtes.
Das im Rahmen der Möglichkeit stehende dafür genau, tun.
Genau, richtig. Ja. Und auch die Art und Weise, welche Fragen man gestellt hat, dass man das, dass man den Nachweis erbringt, dass man auch den Führerschein gesehen hat und nicht nur sagt, ich habe einen Führerschein. Also einfach ein sehr bewusster Vorgang, das müssen auch gar nicht so viele Parameter sein, aber sie müssen später nachweisbar sein und am besten auch so einen Prozess dokumentieren, dass ich sagen kann, ich habe die Vertraulichkeit geprüft, weil das wird im Schadensfall, stell mal vor, würden jetzt jemand einstellen, machen wir ein Gruselszenario, der geht zum Patienten und sticht den nieder. Mal ganz dramatisch hier, ein bisschen Peppi in den Podcast bringen. Ja, so, was ist denn damit? Oder ich hatte das an einem der anderen Podcasts gesagt, da haben sich auf einmal zwei Mitarbeiter geprügelt neben einem Intensivpatient und die Kundin rief mich an, Herr Henrich, was soll ich tun? Ich weiß mich hier nicht zu verhalten. Ich habe dann kurzfristig mit meinem Anwalt gesprochen und habe gefragt, was soll man denn jetzt hier empfehlen? Ja, solche Geschichten gibt es echt. Ja, klar. Und man hat dann ja, wenn jetzt zum Beispiel der Patient ist damals nicht zum Schaden gekommen, wie die sich geprügelt haben, weil der eine dachte, dass der andere Mitarbeiter was mit dem Patienten gemacht hat, irgendwelche Gewaltanwendung, was aber nicht war, der dachte das eben, ja. Und dann wollte er sich rächen für den Patienten, also ganz abstruse Geschichten, ja. Und jetzt wäre dem Patienten da irgendwas bei passiert. Ja, wer ist denn dann der Schuldige? Ja, der Pflegedienstleiter, der die falschen Mitarbeiter eingestellt und kein Führungsverhalten hat, ja, oder man hat immer eine Mitverantwortung als Unternehmer. Das ist einfach so.
Ja, genau. Und hier sehe ich auch so eine gewisse Sorgfaltspflicht da drin, wenn ich die Bewerbungsunterlagen bekomme, dann ist hier für mich der einzigste Daseinsberechtigung eines Arbeitszeugnisses, nämlich, dass ich abgleichen kann, ob der Mitarbeiter in seinem Lebenslauf auch genau denselben Zeitraum angegeben hat, in dem er in diesem Unternehmen war. Den Inhalt eines Arbeitszeugnisses, ganz ehrlich, ist für mich nichts wert, aufgrund der deutschen Rechtslage.
Es ist wirklich so. Also der Arbeitgeber ist verpflichtet dazu, ein wohlwollendes Zeugnis auszugeben, wenn er noch so schlecht war. Genau. Es muss mindestens eine 2 sein.
Weißt du, was ich dann immer mache?
Was?
Wenn ich dann, also man kommt ja als Pflegeunternehmer gar nicht daran vorbei, dass man irgendwann mal anwaltlich im Arbeitsrecht unterwegs sein muss und auch arbeitsgerichtlich. Und wenn dann eingefordert wird, das Zeugnis ausstellen zu lassen, dann sage ich, okay, entweder sie schreiben mir, wie sie es gern hätten, weil ich mache mir dann erst gar nicht die Mühe, mir hier was zurechtzubiegen. Oder ich schreibe, wie ich das als Arbeitgeber wirklich wahrgenommen habe. Und das wird ihnen wahrscheinlich nicht so passen. In manchen Fällen. Das gibt es halt nun mal. Das ist einfach so. Und dann kann mich auch, ehrlich gesagt, nur ein Richter dazu bringen, hier etwas hinzuschreiben, was nicht den Tatsachen meiner Ansicht nach entspricht. Und schon habe ich in der Regel relativ viel Ruhe.
Ja, okay. Aber es ist allgemein einfach, es ist traurig im Endeffekt, dass das Arbeitszeugnis im Endeffekt eine Aussage gegen null hat. Das ist einfach nur traurig.
Es ist für mich wirklich, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, einfach nur eine Bestätigung dafür, dass dieser Mitarbeiter dort zu diesem Zeitraum in diesem Unternehmen beschäftigt war. Und das ist auch eine Empfehlung, die kann man geben. Man sollte sich immer ganz wichtig, das grundlegend überhaupt darauf bestehen, dass man einen Lebenslauf auch mitgeschickt bekommt, das geht heute mittlerweile komplett unter. Die Leute geben sich ehrlich gesagt gar keine Mühe mehr, irgendwo früher ein Anstellungsverhältnis zu kommen.
Also ich bin so alt, dass ich mit einer Schreibmaschine angefangen habe.
Ja.
Und dann fünfmal ein neues Bewerbungsschreiben, weil du irgendeinen Tippfehler hattest. Ja, Du hast wirklich damals auch nichts Kopiertes, sondern hast wirklich das Original, hast du getippt. Ich glaube, die Lebensläufe habe ich, glaube ich, damals kopiert. Ich weiß nicht mehr genau. Aber es war ein wahnsinniger Aufwand gewesen.
Absolut.
Ja. Und mit dieser Sozialisation ist man groß geworden. Und wenn man das jetzt heute betrachtet mittlerweile, ist das, also ich fühle mich überhaupt oft nicht gewertschätzt.
Genau, es ist einfach eine Wertschätzung, die du erfährst, wenn du in so einem Verhältnis dich hineinbegibst. Und ob es jetzt Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist, jeder muss hier irgendwo eine gewisse Wertschätzung mit reinbringen in diese Situation, damit das auch irgendwann Hand und Fuß hat. Aber
Du hattest eben im Vorgespräch kurz was gesagt, was ich sehr gut fand. Das ist, wo wir über die Haltung gesprochen haben, ja. Und dass es dir wichtig ist, dass das Gespräch oder die Vorstellung während der normalen, deiner üblichen Arbeitszeit passiert.
Ja, das wäre jetzt das Nächste, die Terminvereinbarung.
Genau, die Termin. Aber nein, mir geht es nochmal darum, wir können da gleich für Terminvereinbarung reden. Mir geht es nochmal um das Thema Haltung.
Ich weiß, was du meinst.
Mir geht es um die Haltung. Dass man als Unternehmer eben auch selbstbewusst sein darf, ja, und diese Haltung wiederum auch selbstbewusst sein dem neuen Mitarbeiter gegenüber zeigt. Und der Mitarbeiter will das in der Regel. Weil der Mitarbeiter möchte gerne geführt werden. Da finde ich, das ist ein alter, klischeehafter Spruch, ich weiß das. Aber ich bin weiter der Meinung, dass ein Mitarbeiter Sicherheit sucht. Und die Sicherheit erfährt er durch das Auftreten des Unternehmers. Ist das ein seriöser Unternehmer? Gibt es eine entsprechende Meinung über das Unternehmen? Wie ist sein Gesamtauftreten? Ist er in sich selbstbewusst stabil? Also wie erlebe ich meinen zukünftigen Chef? Kann der was? Hat er eine Ausstrahlung? Hat er Charisma? Ja. Und diese Menschen, die diese Fähigkeit haben, diese Haltung zu haben, die werden auch Mitarbeiter finden, die man sonst vielleicht nicht bekommt, als wenn man unsicher ist. Ja? Mhm. Weil wenn jemand kommt und ich merke, dass mein Chef, der bittelt förmlich, dass ich hier anfangen soll, dann habe ich vielleicht auch den Gedanken, hier muss ich dann 1000 Sachen mehr machen als woanders, weil der kriegt sein Leben nicht geregelt, dieser Mann. Oder ich kann vielleicht manipulieren, das ist möglich. Aber ich denke, dass das ganz entscheidend ist bei dem gesamten Prozess vom Anfang an, dass man als Unternehmer eine selbstbewusste, aber liberale, vernünftige Haltung hat. Aber man ist wer? Man ist ein Unternehmer.
Ja, es hat was mit Selbstschätzung zu tun. Es hat auch viel mit Selbstpflege zu tun, wie du damit umgehst. Ich habe dasselbe über Jahre gelernt. Ich habe mich zu unsittlichsten Zeiten darauf eingelassen, auf Vorstellungsgespräche zu führen, sprich sonntags oder spät abends. Nein, nein und nochmals nein.
Das werde ich
nie wieder tun.
Ja.
Das mache ich nie wieder. Man hat so wenig Mehrwert aus dieser Geschichte, wenn man diese Haltung einnimmt. Man wird versetzt. Die Leute sagen noch nicht mal ab oder es kommt nachher noch nicht mal was dabei über den Tisch.
Du sagst ja damit, ich mache alles.
Ja.
Hauptsache, du kommst.
Genau.
Ja, oder ich bin devot im Endeffekt. Und das ist doch nicht das Bild eines Unternehmers.
Absolut nicht. Also nein, ich gebe hier ganz klar meine Tage und Zeiträume vor, wo die Leute sich was aussuchen können. Ich wünsche mir das auch, dass die da irgendwo was sich rauspicken können, bevor ich dann sage, hier, den Termin habe ich für sie frei, Punkt, Ende aus. Umso schöner sieht man natürlich, das Engagement da ist, dass jemand das möglich macht vielleicht.
Jetzt müssen sich ja unsere weiblichen Zuhörer mal ein bisschen ärgern, so ein ganz kleines bisschen. Es fällt, glaube ich, Frauen etwas schwerer. Ist jetzt natürlich ganz furchtbar, was ich sage. Oder vielleicht auch nicht. Weil wir sind zwei Männer. Wir reden da so ganz selbstbewusst drüber. Und uns fällt das, glaube ich, ein bisschen leichter. Und es gibt auch einige Frauen, denen das genauso geht. Aber es gibt auch viele, die sich das teilweise nicht trauen. Ich weiß das von meinen Kundinnen, weil ich sehr viel damit zu tun habe. Und wir wollen euch hiermit ermutigen, es zu tun.
Auf jeden Fall.
Macht es. Es ist super wichtig, ein stabiles, sicheres Profil, gerade wenn man Jungunternehmerin ist. Man erlebt ja, bevor man ein Unternehmen aufbaut, ständig Demut. Ich muss bei der Kasse Demut zeigen, ich muss bei irgendeiner anderen Organisation Demut zeigen, ich muss meine Sozialbeiträge zahlen. Du bist ständig in so einer Demutsrolle, dass du erstmal dein Unternehmen bekommst. Versuchst mit jedem irgendwie gut zu kommen, mit dem Vermieter, dass du das Büro bekommst, ja, und auf einmal sollst du jemand sein. Ja, auf einmal sollst du diese Persönlichkeit sein. Und das ist aber umso wichtiger.
Das ist wichtig, dass die sich entwickelt, ja.
Genau. Und das ist mir wichtig. Also hier, wir haben uns auch über diesen Podcast einfach immer wieder mal unterhalten. Was wollen wir hier eigentlich? Also was wollen wir euch anbieten? Und wir wollen euch inspirieren. Also wir wollen euch sensibilisieren und inspirieren. Und dazu gehören im Endeffekt einerseits die Haltung, ja. Wer bin ich? was hat das für eine Auswirkung auf die anderen? Das halten wir beide für eine ganz, ganz wichtige Ding. Und dann hatten wir eben auch noch mal im Vorgespräch besprochen, also mir war das wichtig gewesen, im Endeffekt auch zu wissen, wen möchte ich denn haben? Also kommen wir auch gleich nochmal in den Thema, was möchte man nicht, ja? Und da fällt mir dann auch immer auf, wen ich einstelle. Ich habe das bei mir selbst auch beobachtet. Wie viel schlauer ist mein neuer Mitarbeiter, ich sage es mal so ganz banal, oder erfahrener oder kompetenter, vielleicht sogar intellektueller als ich? Oder möchte ich lieber so jemanden haben, der nur meine Befehle ausführt? Also ich sage nicht, was besser ist, aber es ist mir wichtig, darüber nachzudenken, was ich möchte, um mich selbst zu reflektieren. Vielleicht möchte ich ja jemanden, der sehr, sehr kompetent ist, dann bin ich dann auch zufrieden, wenn ich ihn habe. Aber wenn ich ihn nicht habe, darf ich mich nicht beschweren, wenn ich keine mitdenkenden Mitarbeiter habe. Also das muss man sich auch fragen. Das ist ganz wichtig in der Vorbereitung.
Das Auswahlkriterium,
ja. Genau, was möchte ich hier? Und das ist sicherlich von Stelle zu Stelle auch ein bisschen unterschiedlich. Aber das Wichtigste ist bewusst wahrnehmen, was hier gerade passiert. Weil das entscheidet über den Erfolg und Misserfolg meines Unternehmens.
Also es gibt da so ein paar Parameter, wo ich sagen würde, das Erste für mich ganz speziell ist immer das Bauchgefühl. Das hat sich bei mir, finde ich, über die Jahre sehr stark ausgeprägt, was die Auswahl von Mitarbeitern angeht. Wenn da irgendwas innerlich schon sagt, nein, lass die Finger weg, tu du sie weg.
Wann triffst du die Entscheidung? Im ersten Sekunde des Kontaktes oder erst nach ein, zwei Tagen? Wann triffst du deine Entscheidung?
Nach dem Gespräch. Wenn derjenige mein Büro verlässt.
Dann du schläfst nicht nochmal eine Nacht drüber, sondern das, was
mittlerweile du... Mittlerweile nein. Ich habe das am Anfang immer gemacht, das war auch gut. Aber mittlerweile weiß man, das einzuschätzen.
Ich muss mal eine ganz kleine Anekdote. Wir haben nämlich gerade jemanden neuen eingestellt. Wir haben 450 Bewerbungen gehabt. Und ich habe, glaube ich, 10 Vorgespräche geführt. Natürlich bei mir nur telefonisch, weil die aus ganz Deutschland sich bewerben. Und ich musste dann wirklich noch mal eine Nacht drüber schlafen und lange Diskussionen mit meiner Frau führen und dann haben wir uns entschieden. Also es kann auch unterschiedlich sein, aber ich habe eine andere Rolle als Berater und du als Unternehmer im Pflegesegment. Das ist schon nochmal was anderes einfach. Ja. Aber beides ist okay. Mich hat interessiert, wie das bei dir ist. Das kann so richtig sein, was du sagst, aber vielleicht braucht auch jemand nochmal, ist sich nicht ganz sicher, nochmal eine Nacht, die man einfach drüber schläft.
Ich habe ja eben schon gesagt, früher habe ich so gemacht. Ich hab auch immer meine Empfehlung, auch wenn jemand gesagt hat, ja, ich nehme den Job auf jeden Fall, wir machen einen Vertrag, sage ich, nein, bitte schlafen Sie eine Nacht drüber. Ja. Einmal drüber schlafen und wenn Sie morgen früh aufwachen, Ihr erster Gedanke, den dürfen Sie mir gerne mitteilen. Ja, das war immer das, was ich auch für mich selber gemacht habe, aber ich bin jetzt schon genug Jahre im Geschäft, ich hab da einfach mein Gespür dafür. Und das nehme ich sehr ernst mittlerweile.
Also ich glaube, man kann schon sagen, je ernster, je bewusster der Einstellungsprozess ist, je wahrscheinlicher, aber ich rede von Wahrscheinlichkeit, kann das Gelingen daraus resultieren. Das heißt, mit Selbstbewusstsein, mit Bewusstsein, ein gutes Gespräch führen zum richtigen Zeitpunkt, bewusstes Auswahl der Mitarbeiter und dann eine fundierte oder sichere Entscheidung führt dazu. Also sich einfach hier ein bisschen Zeit für nehmen und das mit Mühe zu machen. Das, denke ich, wird belohnt.
Ganz
ist aber keine Garantie, ja, natürlich.
Ganz wichtig, was man sich auch einfach immer noch mal selbst sagen muss, vor einem Vorstellungsgespräch oder auch dabei vielleicht, man ist ja als Pflegedienstbetreiber ganz oft in der personellen Engpasssituation. Ne? Das ist ja leider
dann,
so.
Dann sucht man. Dann
das
sucht
ist ja so man. Die Standardsituation bei uns in der Branche, leider. Ich hoffe, das ändert sich auch irgendwann mal wieder. Und aus dieser Not heraus ist mir halt oft ganz, ganz schnell dabei zu sagen, ich nehme ihn trotzdem. Ich mache jetzt hier den Abstrich. Aber genau das ist der größte Fehler. Man tut sich nur mehr Schaden damit zufügen am Ende des Tages als Unternehmer. Man tut sich jemanden vielleicht ins Boot reinholen, der nachher die Mannschaft kaputt macht, demoralisiert, der finanziell viele Kosten mit sich bringt. Also das will eine Handlung sein, die wirklich gut, sehr gut überlegt sein sollte. Und da finde ich es auch einfach, da kann man immer so schöne Auswahl machen, wenn man sieht, ob jemand engagiert ist. Engagiert, finde ich, ist jemand, wenn jemand schon mal ordentlich zu einem Vorstellungsgespräch kommt, ordentlich vorher kommuniziert, und auch pünktlich da ist zum Termin. Ne? Vielleicht keine halbe Stunde früher, aber so 5 bis 10 Minuten, das ist schon.
Aber nicht 2 Minuten nach dem Termin, so nach dem Motto.
Richtig,
genau. Da gibt es für mich immer nur eine Aussage, wenn er zu spät kommt, war ihm was anderes wichtiger.
Ja, und jetzt sind wir nochmal ganz speziell, wenn wir jetzt hier in der ambulanten Pflege sind, wenn jemand nachher kurz anruft, 2 Minuten nach dem Termin, ja, ich finde die Adresse nicht, ja, dann hat er schon verloren in dem Job eigentlich.
Das ist ja eine seiner wichtigen Tätigkeiten, Kunden
ja,
zu finden.
Ist ja schon der Einstellungstest. Ja. Ne?
Kann man so sagen, ja.
Also das, ich finde, dass man hier das Engagement suchen kann und manchmal auch wirklich schön präsentiert bekommt, das ist mir letzte Woche erst wieder aufgefallen. Da habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt, ein paar Stücke hintereinander, und ich hatte eine Bewerberin, die sich auch wirklich schick gemacht hat. Die hat sich ordentlich angezogen. Du hast gesehen, die hat was für ihr körperliches Aussehen getan. Die hat einfach Wert drauf gelegt. Die wollte. Also da hat man das Wollen extrem gespürt, anhand dessen, wie sie aufgetreten ist.
Da viele nicht mehr so wollen, fällt das natürlich dann umso mehr noch auf, ja.
Definitiv, ja. Hm. Aber das ist halt etwas, da sollte man schon die Auswahl ein bisschen einfach mal drauf fokussieren.
Kannst du noch irgendwas ergänzen zu dem Punkt, was man möchte oder was man eher nicht möchte, wenn es um das Thema Einstellung geht? Fällt dir noch irgendein Punkt ein?
Ja, also gerade, wir haben ja bei uns auch oft Quereinsteiger zum Beispiel in unserer Branche. Von denen lebt unsere ganze Gesellschaft. Die Pflegebedürftigen wie auch die Betriebe leben, ehrlich gesagt, von den Quereinsteigern. Mhm. Ohne die würde unser komplettes Pflegesystem brachliegen. Und hier finde ich es immer zum Beispiel ganz wichtig, dass man denen mal einen Schnuppertag anbietet, damit die überhaupt wissen, worum es geht, damit die das wirklich wahrnehmen können. Weil leider, Kommunikation ist ein ganz schwieriges Ding. Ein ganz, ganz schwieriges. Das, was ich kommuniziere, heißt nicht, dass das vom Sender genauso, also beim Empfänger auch ankommt, dass das so wahrgenommen wird. Wenn ich versuche, demjenigen ein Bild zu vermitteln von dem Job, von der Stelle, heißt das nicht, dass genau das Bild auch ankommt. Also brechen wir es mal runter auf das Beispiel. Ich habe eine Stelle ausgeschrieben als Hauswirtschafterin und diejenige bewirbt sich darauf, sagt, ja, wunderbar, wir haben einen Vertrag, wir haben alles im Detail besprochen. Und dann kommt die nach dem ersten Arbeitstag rein in der Einarbeitung und sagt, das ist ja Putzen. Das ist eine wahre Geschichte.
Ich kann mich an die Geschichte noch erinnern. Du hattest mir sie damals erzählt, ja. Oh. Kann man fast nicht glauben. Aber das hat was mit auch Verständnis zu tun. Viele, also was mir heutzutage auffällt, dass Menschen irgendeinen Gedanken, ein Motiv im Kopf haben und hören dann gar nicht mehr zu. Die sind vor dir und die hören dir gar nicht zu.
Ja.
Ja, du sagst denen was.
Obwohl sie mit dir reden.
Richtig. Die sind im Gedanken, wo einfach, die haben so massive Bilder im Kopf davon. Das hat auch nichts mit Sprache zu tun, sondern das Zuhören. Wollen wir dann mal zum Auswahlverfahren gehen? Hast du da ein spezielles Verfahren für dich definiert, dass du immer gleich machst? Machst du das unterschiedlich? Wie läuft der Prozess?
Also ganz wichtig ist, man muss für sich ja erstmal Kriterien festlegen im Betrieb. Was für Stellen schaffe ich? Welche Vollzeitstellen an sich würde ich so, gut, das geht vielleicht schon in die Arbeitsvertragskiste jetzt ein bisschen rein, der Podcast kommt ja auch noch.
Ja.
aber Vollzeitstellen an sich würde ich so nicht mehr ausstellen. Man kann das später erweitern, den Vertrag. Man kann den Vertrag immer hingehend anpassen in Einvernehmen mit dem Mitarbeiter, das ist nicht das Problem. Aber per se würde ich eine Vollzeitstelle nicht mehr vertraglich von vornherein einstellen zum Beispiel. Und das ist halt so eine Firmeneinstellung, von der muss ich mir erstmal bewusst sein, was will ich, was brauche ich für meinen Betrieb, was braucht mein Betrieb hier gerade. Ganz wichtig, finde ich, sind auch gute Deutschkenntnisse. Selbst als Hauswirtschafter zum Beispiel, gut, das sehen vielleicht manche nicht so, aber ich finde, auch dort ist die Kommunikation extrem wichtig.
Hast du dieses Auswahlverfahren so verschriftlicht oder machst du es einfach vom Kopf aus Erfahrung? Du hast so viel Routine jetzt, dass du da kein Verfahren eigentlich brauchst. Du hast deine Parameter, du bist auch derjenige, der einstellt. Das heißt, du hast immer eigentlich den gleich ähnlichen Prozess.
Nee, das habe ich in mir drin. Das habe ich nicht verschriftlicht. Das habe ich komplett in mir drin. Also auch Leitungsmitarbeiter, die da eingearbeitet werden von mir, die kriegen das eingearbeitet anhand von, du bist jetzt dabei und wir gehen langsam dahin über, dass du das Gespräch führen wirst.
Ich würde es aber trotzdem empfehlen wollen für die Newcomer im Bereich Unternehmertum, dass man sich einfach mal ein paar Kriterien aufschreibt. Dass man sagt, das sind meine Einstellungskriterien. Eine
Checkliste hinlegen.
Genau. Dass man einfach eine gewisse Routine, mit der Zeit braucht man das nicht mehr so, aber am Anfang hilft das sehr.
Ja, das ist also gerade ganz wichtig, so Sachen standardisiert abzufragen, ambulante Pflege, Stichwort. Führerschein, ist der vorhanden?
Ja.
Das ist die, muss die erste Frage und, vorneweg sein.
Am besten sich schon vor dem Training. Und zeigen lassen vor allen Dingen. Ja? Also ich habe das schon mitbekommen, auch bei anderen Kunden, dass die sich bewerben und denen überhaupt nicht bewusst ist, dass sie einen Führerschein brauchen. Mhm. In der ambulanten Pflege. Unvorstellbar.
Ja.
Aber passiert.
Nicht selten.
Ja.
Nicht selten. Also das sind halt wirklich so Dinge, ne? Wie auch nochmal besprechen, wie sieht es aus, mit welchem Stellenumfang will derjenige arbeiten, beziehungsweise würde gerne, kann aber aus diversen Gründen nicht, hier kommen wir jetzt wieder auf so einen Punkt, Alleinerziehende vielleicht zu sprechen, das ist oft manchmal so ein bisschen, da muss man einen Kompromiss eingehen können. Das kann man eigentlich auch als Betrieb in der ambulanten Pflege, kann man auch Elterntouren einrichten zum Beispiel, das geht. Man kann sich darauf ausrichten, das funktioniert, man muss es halt nur wollen. Ne? Man muss halt auch ganz klar mit allen anderen Kollegen kommunizieren, pass mal auf, der Kollege, die Kollegin, die Neuen, die haben hier eine andere Stelle, die haben nochmal Kinder im Vorfeld, die sie zum Kindergarten bringen müssen, etc. Das ist einfach eine andere vertragliche Regelung.
Wie kommt es denn dann zur Terminvereinbarung?
Also ganz klassisch, mir am liebsten per E-Mail.
Dass du was in der Hand hast auch einfach, nicht nur am Telefon.
Nein, also wer schreibt, der bleibt. Ich finde das immer sehr angenehm, das Schriftliche. Und ich bitte die Leute immer, dass sie mir so circa 2 Terminvorschläge in einem gewissen Zeitfenster, was ich definiere, reingeben und ich mir dann was raussuchen kann, wo es denen auch passt, ne, wo die es einrichten können. Ansonsten ist da zu der Terminvereinbarung nicht viel zu sagen, außer dass man sich ein ruhiges Zeitfenster sucht. Wenn man ja im Alltagsgeschäft ist und dann kommt ständig irgendjemand rein und will was, das ist auch nicht das Wahre. Man muss sich ja auf die Person konzentrieren können. Das ist auch
vielleicht auch mal im Gespräch wirklich das Handy jemand anderem geben und mal kurz ausstellen.
Weil das auf Stumm schalten beiseite, genau, das hat im Augenblick dann nichts zu suchen.
Weil das ist für den neuen Mitarbeiter einfach die fehlende Wertschätzung. Das sieht der auch, ja. Und da fühlt er sich auch, dann fühlt er sich auch nicht wohl. Was aber, denke ich, insgesamt wichtig ist, ist eben als Unternehmen auch ein gutes Marketing zu haben. Und was ich meinen Kunden immer wieder empfehle, wenn man Marketing macht, nicht nur an die Patienten zu denken, sondern eben auch an die Mitarbeiter zu denken. Und es gibt nun mal Unternehmen, die haben kaum Probleme, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Die gibt es wirklich und nicht nur wenige. Und es gibt Unternehmen, ich kann ja von einigen 100 berichten, die ständig fragen, Henrich, wo kriege ich einen neuen Mitarbeiter her? Die haben ständig diese Probleme. Die sind vielleicht ganz dankbar für die vielen Tipps, die wir jetzt schon gegeben haben. Aber das Marketing-Thema ist ein ganz wichtiges. Wie wird mein Unternehmen von außen wahrgenommen? Wie siehst du das?
Das habe ich ja zum Anfang eben schon gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Wenn ich Marketing für Kunden mache, mache ich auch gleichzeitig Marketing für Mitarbeitergewinnung. Und andersrum geht das ganze Spiel genauso. Wie werde ich in der Außendarstellung wahrgenommen? Wie ist meine Reputation dahingehend? Das ist wichtig. Ja.
Marketing ist wichtig.
Wie sehen meine Autos, mein Fuhrpark, wie sieht der aus?
Wie sieht mein Logo aus? Ne? Wie sieht mein Logo aus?
Fliegen da die Flaschen im Auto drinnen rum oder weißt du, Däubel? Also da gibt es viele Szenarien.
Und das hört nicht auf beim Social-Media-Auftritt. Ja, gibt es was auf Instagram mal über das Unternehmen oder Facebook oder TikTok, was auch immer. Die neuen Mitarbeiter, die suchen nach mir als Unternehmen im Internet und die schauen, wie ich dort aufgestellt bin. Das auch passiert. Das, heutzutage, was ist nicht auf Instagram? Was hat keine Website? Wann ist die das letzte Mal aktualisiert worden? Und sowas in der Richtung, ja. Und dann wundern die sich im Endeffekt, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und jetzt kommt der Brüller. Ich kenne ja viele Pflegedienste und ich kenne die Büros. Und es gibt so ein paar Büros, wenn ich jetzt wirklich als neuer Mitarbeiter interessiert wäre an dem Unternehmen und ich gehe mal einen Tag vorher dahin, gucke mir das Gebäude an, dann komme ich am anderen Tag nicht. Ja. Da sage ich mir einfach, hier möchte ich nicht arbeiten. Und der Unternehmer sagt zu mir, Herr Henrich, ich habe so Probleme, Mitarbeiter einzustellen. Dann habe ich
Fängt ja für einen Mitarbeiter wahrscheinlich schon da an. Wie sind denn die Parkmöglichkeiten vor meinem Arbeitsplatz?
Was soll ich denn meinem Kunden sagen? Was hast denn du für ein Furchtbares? Dann schmeißt er mich raus als Unternehmensberater. Ja? Also ich versuche das schon auch durch die Blume dann manchmal zu sagen. Aber manchmal ist schon die Platzierung, die Art des Büros und wie man sich in dem Büro gibt. Ja? Manche Büros sind schmutzig innen drin. Ja?
Also ich glaube, umso mehr ein Büro den Charakter von innen zumindest hat, von einem Wellness-Spa. Umso attraktiver ist der Arbeitsplatz.
Also ich mache mal einen ganz kleinen Ausschlag, den finde ich aber wichtig. Wir haben demnächst einen ganz tollen Gast, einen ganz tollen Pflegeunternehmer aus Rheinland-Pfalz und der öffnet jetzt bald große Intensiv-WGs. Und der hat neben dieser WG, hat er ein Freizeitzentrum mit Physiotherapeutin, mit Schwimmbad, mit Sauna, mit allem drum und dran. Und die Mitarbeiter dürfen das umsonst nutzen. Auch sonst legt er in seiner Ausgestaltung, hat eine Designerin, irgendeine Innenarchitektin organisiert, die das ausgestaltet. Du kommst da rein und fühlst dich wohl in dieser Idee. Und das ist allein. Das
muss aber auch alles steuerrechtlich immer gut abgeklärt sein.
Natürlich.
Ne? Ein kleiner Hinweis, und das ist jetzt wieder so eine kleine Anekdote aus meiner Selbstständigkeit. Es gab eine Zeit, da konnten Unternehmer ihren Mitarbeitern die 40 € Pauschale monatlich zur Verfügung stellen. Und da gab es eine tolle Sache, die nannte sich Amazon-Gutscheine. Ja, und irgendwann hat der Gesetzgeber beschlossen, nein, rückwirkend tun wir Amazon-Gutscheine nicht mehr gelten lassen dafür.
Es gibt aber Alternativen dafür mittlerweile.
Natürlich gibt es Alternativen, aber ich fand das immer so eine eierlegende Wollmilchsau für ein
Goodie für mittlerweile. Mir geht es jetzt nochmal um die Gesamtwahrnehmung und auch das spielt eine Rolle. Also wenn man sich fragt bei dem Thema, warum finde ich keine Mitarbeiter, kann es manchmal an der Lage und der Art und der Sauberkeit im Unternehmen auch was zu tun haben. Ja? Wenn ich jetzt dort bin, Einstellungsgespräch, muss man auf Toilette und ich will da gar nicht drauf auf diese Toilette gehen, ja, dann möchte ich da auch nicht als Mitarbeiter anfangen. Das sind aber Realitäten. Ja? Hier kann ich es mal allgemein verpacken, ohne jetzt irgendeinem Kunden das zählen zu müssen. Aber ich habe doch mehr davon, wenn meine Kunden jemanden finden. Und ich habe aber immer schon auch mal was gesagt, wenn ich das gesehen habe. Aber das ist eben ein sehr komplexes Thema, Mitarbeitergewinnung, aus ganz, ganz vielen Puzzleteilen.
Ja. Also aus meiner Warte heraus, wenn ich jetzt mal zurückblicke zu meiner Eröffnung damals vor 10 Jahren, da war das noch viel einfacher. Das ist ein ganz grauenvolles Thema mittlerweile. Also man hat das auch gemerkt, dass hier einfach Gesetzgebungen ein ganz, ganz, ganz großes Problem sind. Nicht nur für unsere Branche wahrscheinlich darstellen. Ich kann mich noch erinnern, wie viele Bewerbungen von der Jobbörse damals gekommen sind. Jede Woche kamen riesige Pakete von der Jobbörse, Vermittlungsvorschläge hier und da. Und mit einmal, bupp, war das beendet. Mhm. Also hier, finde ich, haben wir einen ganz großen gesellschaftlichen Schaden durch Gesetzgebung erfahren. Ich tue das jetzt nicht näher ausführen. Da kann sich jeder seinen Reim drauf selber machen, auf was das zurückzuführen ist. Aber ich finde, es ist etwas, das muss angesprochen werden.
Ich fand es jedenfalls wieder einen sehr interessanten Podcast. Wir würden uns sehr über Kommentare freuen, Anregungen auch für uns oder auch eine andere Meinung. Und wir freuen uns auf den nächsten.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.